Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Talk. Mein Name ist Ingolf Putzbach und die Fans von Zoom Talk merken spätestens an dieser Stelle, dass irgendwas anders ist. Denn normalerweise begrüßt euch an dieser Stelle mein Co-Geschäftsführer Björn Freter. Leider müsst ihr jetzt ein paar Wochen auf seine Stimme verzichten, denn er hat sich entschieden, einen längeren Urlaub zu machen. Wir gönnen ihm das und wünschen ihm viel Spaß und gute Erholung dabei. Aber um nicht alleine mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen werden, sprechen zu müssen, wobei es natürlich eine besondere Ehre eigentlich wäre, aber trotzdem habe ich mir überlegt, ich verstärke mich mal mit einem lieben Kollegen, der auch Mitglied der Geschäftsführung von Sumkumo Sapiens ist, und zwar ist das der Daniel. Und ich bitte Daniel, sich mal kurz vorzustellen.
Ja, danke Ingolf. Hallo zusammen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin zwar heute zum ersten Mal beim Zoom Talk dabei, aber dann doch schon eine ganze Weile bei Sumkumo und beschäftige mich dort mit den Business Development Themen. Und dazu gehört vor allem die Suche und das Ausschauhalten nach neuen Partnern, möglichen Partnern, vor allem Technologiepartnern. Und da ist Zeitsprung natürlich als Tech-Unternehmen, das nehme ich mal vorweg, ein ganz spannendes. Deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch heute.
Ja, jetzt hast du schon angedeutet, wer hier bei uns zu Besuch ist. Das ist nämlich Marcel Hanselmann. Marcel ist eigentlich in einer Doppelfunktion. Ne? Du bist einerseits Makler und Technologieprovider, aber vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal selbst vor.
Ja, Ingolf, Daniel, zunächst vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf bei der Premiere von dir, Daniel. Mein Name ist Marcel Hanselmann, ich bin 38 Jahre alt, wie gesagt Geschäftsführer von einem Maklerhaus, das seinerzeit mein Vater gegründet hat, das ich übernommen habe, und in dem Zuge dieser Übernahme aus eigenen Notwendigkeiten heraus haben wir für uns Technologien entwickelt, die wir dann irgendwann in eine eigene Gesellschaft gebracht haben. Das ist die Zeitsprung, wo wir heute eine Art Konnektivitätsdienstleister, Konnektivitätsprovider zwischen Maklern, Vertrieben und Versicherern auf der anderen Seite sind und da so eine Hub-Funktion am Markt einnehmen.
Okay, das klingt sehr spannend und ist genau das richtige Thema eigentlich für den Zoom-Talk Technologie und Versicherung. Wir hatten vor zwei Folgen, glaube ich, Oliver Pradetto hier, der auch gesagt hat, wir sind ja eigentlich Maklerpool und alle nennen uns Maklerpool, aber wenn man das genau nimmt, stimmt das nicht mehr. Wir sind auch Technologieanbieter, wir stellen eigentlich auch Schnittstellen zwischen Maklern und Versicherern zur Verfügung. Was unterscheidet euch denn von einem Pool oder wo setzt ihr an mit eurer Zeitsprungtechnologie?
Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist der, dass wir kein originäres Poolgeschäft machen. Wir verkaufen keine Versicherungsprodukte, sondern wir sind ausschließlicher Technologieanbieter. Also alles, was man von uns beziehen kann, ist das reine Stück Software, ohne dass dahinter irgendwelche Produkte, Versicherungskonzepte, damit auch Overheads, Quotagen oder irgendetwas hängen, sondern wir lösen quasi die Technik heraus und bieten die allen Marktteilnehmern an und sind damit natürlich in so einer Art neutralen Intermediärsrolle, die wir letzten Endes darstellen und das vielleicht einfach auch als Ergänzung. Das Maklergeschäft ist komplett getrennt. Das ist eben in der Gruppe eine Firma, die aber in dem Sinne losgelöst ist von Zeitsprung. Natürlich Know-how-Geber ist. Dadurch wissen wir, wie der Markt, wie ein Makler funktioniert, aber in dem Sinn geschäftlich komplett getrennt ist.
Fokussierst du dich denn jetzt hauptsächlich auf Zeitsprung oder ist das gleichrangig mit dem Maklergeschäft? Also ist das Maklergeschäft jetzt, läuft das so nebenher oder habt ihr da auch noch große Ambitionen?
Ach, da wo es gerade brennt, fokussiert man sich.
Ah ja, okay.
Nein, Spaß beiseite. Eigentlich, wir haben für beide Firmen eine recht klare Strategie. Bei der E&H in unserem Maklerbereich sind wir als im B2B-Bereich überwiegend tätig, im Firmengeschäft. Da auch sehr stark mittlerweile Fokus Immobilien. Da haben wir uns ein Ziel genommen. Da bin ich auch operativ nach wie vor tätig oder in der Führung tätig. Und klar, Zeitsprung ist natürlich ein sehr dynamisches Umfeld. Hab da einen sehr guten Mitgesellschafter, einen Sascha Justmann, der auch bei der Bipro sehr stark engagiert ist. Und dadurch natürlich wir uns da die Aufgaben auch sehr gut teilen können und die Bälle sehr gut zuspielen. Und von dem her kann weder sagen, ich mache nur das eine oder nur das andere, sondern das ist in beiden Funktionen tätig. Und ich glaube, das ist auch so das, was so ein bisschen den Reiz ausmacht, in beide die Einblicke zu bekommen. Das befruchtet auf der einen Seite die E&H, Einblicke in den Tech-Unternehmen zu bekommen, wie was Führung angeht, was Technologien angeht. Auf der anderen Seite dient es natürlich auch immer wieder einer Zeitsprung zu verstehen, wie tickt so ein Markt, wie tickt so ein Makler, wie ticken die Kunden. Und solange das so geht, möchten wir das so eigentlich auch weiter betreiben und weiter wachsen lassen.
In beiden Geschäftsfeldern seid ihr ja davon abhängig, dass sich das Maklergeschäft auch in Zukunft gut entwickelt. Also es muss halt nach wie vor viele Makler geben und es muss auch möglich sein für Makler, ihr Geschäft irgendwie zu betreiben. Wir haben ja demnächst auch wieder Bundestagswahlen und es könnten auch sich neue Konstellationen ergeben. Da kamen ja immer wie so Stichworte hoch wie komplettes Provisionsverbot, wie wir es in einigen anderen Ländern haben. Das wird das B2C-Geschäft wahrscheinlich eher betreffen als das B2B-Geschäft, aber trotzdem vielleicht einfach mal so deine Einschätzung. Wie schätzt du die Entwicklung des Maklergeschäftes in den nächsten Jahren ein? Ist es weiterhin ein attraktives Betätigungsfeld oder glaubst du, dass das sich ändern könnte?
Also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, ja, ich halte es nach wie vor für einen sehr interessanten Markt, aber es ist wie alles im Leben oder bei Märkten, unterliegt einer permanenten Veränderung. Und man muss natürlich den Maklermarkt sehen, in gewissen Punkten ist da einfach eine Sättigung und es findet eine Verdrängung statt. Deswegen hat man auch die großen Konsolidierungstendenzen, die gerade da sind. Es ist sehr, sehr viel Geld im Markt, was man in den Zukäufen sieht. Ich glaube aber gleichwohl, ich sehe eine sehr, sehr gute Zukunft für die Makler. Und das sage ich jetzt ehrlich, nicht nur, weil wir selber einer sind, sondern ich glaube, wir müssen einfach lernen, uns zu spezialisieren und zu verstehen, dass sich unsere Rolle ändern wird. Ja, das, was wir können, ist vielleicht weniger nur der Produktvertrieb, sondern dieses Denken in Risiken, in Risikomanagement, in Risikolösungen. Und wenn wir vielleicht mal ein bisschen weiterschauen, was wird passieren? Die ganze Welt redet über Digitalisierung, über IoT. Und je mehr wir die Welt vernetzen, umso mehr werden wir vorhersagen können. Ja? Und alles, was wir vorhersagen können, wird ja bedeuten, dass wir auch zukünftig Risiken vermeiden oder mit Risiken anders umgehen. Ich muss vielleicht nicht mehr alles versichern. Und ich persönlich sehe das eigentlich gar nicht so sehr als eine Bedrohung für Makler, sondern ich sehe das als eine riesige Chance. Ich glaube auch im Übrigen, das sind die Bereiche, aus denen sich unsere zukünftigen Wettbewerber ergeben werden. Gar nicht mehr so sehr nur aus dem eigentlichen Maklermarkt, sondern aus ganz neuen Bereichen, IoT-Anbietern. Also ganz einfaches Beispiel. Man sagt, selbstfahrende Autos produzieren 95% weniger Unfälle. Also das bedeutet, ich brauche halt deutlich weniger Kfz-Versicherungen. Die Frage ist, wie wir als Makler diese Expertise reinbekommen. Und das ist auch so, was wir zum Beispiel für uns als Maklerhaus als eine klare Vision herausgegeben haben. Wie entwickeln wir uns vom Versicherungsmakler zum Risikomanager der Zukunft? Und da sehe ich Riesenchancen drin. Aber die Erlöse werden sich natürlich in den nächsten 10, 15 Jahren verschieben und nicht mehr nur ausschließlich aus dem Thema Courtagen oder was es dann auch immer ist, Honorare, wie auch immer, beziehen, sondern sicherlich auch aus anderen Bereichen.
Wie verändert sich denn das Maklerleben dann so konkret im Alltag, zum Beispiel durch Zeitsprung oder auch andere Technologieanbieter, die jetzt gerade in den Markt eintreten?
Ja gut, ganz konkret ändert sich das Leben. Wir leben natürlich in einer Branche, in der wir, ich glaube, sehr viele Jahre sehr, sehr gut verdient haben und eigentlich auch nach wie vor verdienen in vielen Bereichen, wo sich natürlich gewisse Fettschichten angesetzt haben, was das Thema Prozesse angeht. Und das ist sicherlich ein Thema, ich habe es gesagt, in gewisser Weise bewegen wir uns im Versicherungsbereich in gesättigten Märkten. Das heißt, unsere Wachstumsfantasien können ja in vielen Bereichen gar nicht so sehr aus neuen Umsätzen kommen, sondern die Rentabilitätssteigerung muss aus Kostensenkungen kommen. Und um deine Frage damit zu beantworten, glaube ich, sind wir einen gewissen Weg gegangen, aber haben alle noch viel Hausaufgaben in dem Thema, wie vereinfachen wir Prozesse. Und wenn man sich das mal überlegt, ich glaube, der Kern all dessen, was wir tun, vor allem wir Makler, wir sind Intermediäre, wir sitzen dazwischen und wir leben von der gesamten Vernetzung. Und das heißt, diese Vernetzung herzustellen zwischen Versicherern und zwischen uns, bisschen weitergedacht an Schadensdienstleister, an Kunden später. Das ist, glaube ich, die absolute Grundlage auch für neue Geschäftsmodelle und für Innovation. Und das ist das, was gerade passiert. Wir vernetzen uns und dadurch digitalisieren wir wirklich Prozesse. Also wir können dann auf echten digitalen Geschäftsmodellen aufsetzen. Und das ist natürlich nichts, wo man heute einen Knopf drückt und morgen ist die Welt eine neue und eine andere, sondern das geht natürlich schleichen und Schritt für Schritt. Und es ist viel Kernarbeit. Also das muss auch klar sein. Das ist nichts, was von jetzt auf nachher passiert.
Das finde ich sehr spannend, was du sagst. Wenn man diese Konsolidierer sich anguckt, die im Moment im Markt unterwegs sind, da sind ja ganze Menge, die jetzt gerade kaufen, ob das so ein MLP ist oder der Herr Warwick oder andere. Und sind ja viele alteingesessene Maklerunternehmen jetzt sozusagen über den Tresen gegangen und haben eine neue Heimat gefunden. Und diese Konsolidierer Die sagen zum Teil ganz offen, Technologie ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Also eigentlich sollte man ja meinen, das ist eigentlich so ein Tech-Game, dass die Konsolidierer sagen, wir haben irgendwie die überlegene Plattform, wir migrieren alle auf diese technische Plattform und können dadurch unheimliche Kostenvorteile realisieren und das Geschäft viel besser und effizienter abwickeln. Blöffen die nur, um niemanden zu verschrecken, oder haben die das wirklich nicht auf dem Schirm? Wie siehst du das?
Ich habe jetzt zu wenig Einblicke in die internen Gegebenheiten dieser Firmen. Aber ich finde es eine sehr spannende Frage, die da gestellt wird. Wer wird da am Ende stehen und welches Modell wird erfolgreich sein? Weil du sagst es ja eigentlich selber, so einen wirklich innovativen Ansatz in dem Thema Versicherungen ist jetzt nirgends da. Also was gerade passiert, ist das, was in vielen Märkten passiert. Wenn es eine Sättigung gibt, passiert eine Konsolidierung und ich versuche über Skaleneffekte Kosten zu erzielen. Und jetzt schließt sich eigentlich die Frage an, wie erziele ich die? Und meines Erachtens bleibt bei einem virtuellen Produkt wie Versicherungen ja nicht so wahnsinnig viel übrig, außer Digitalisierung. Und von dem her glaube ich, dass es gar nicht auf lange Sicht anders gehen wird, als zu konsolidieren und die Masse über gewisse einheitliche Standards, einheitliche Prozesse zu servicieren, zu bewegen, weil sonst bringt ja das Ganze, also das Gesetz der großen Zahl funktioniert ja nur, wenn ich irgendwelche Skaleneffekte erziele. Ja.
Dann stellt sich doch gleich die Frage, wenn man große Konsolidierer im Markt hat, wenn man auch doch immer noch sehr starke Versicherer im Markt hat, Risikoträger, dann Bipro im Markt hat, dann warum Zeitsprung? Was ist die Vision hinter dem, was du da gerade aufbaust? Wozu braucht man das?
Also grundsätzlich hatte ich das ja gesagt, wenn man vielleicht nochmal den Schritt zurückgeht und wir sagen, wir sind ja alle einig, also sonst wird es ja auch keinen Zunkomo und keinen Zeitsprung geben, dass wir in dem Thema Digitalisierung wirklich eine Zukunft unserer Branche sehen. Und wenn man sich mal wirklich überlegt, was ist denn die Voraussetzung für Digitalisierung, ist ja Vernetzung. Also nimm mal Amazon, was die geschafft haben, ist ein gigantisches Netz, um die Welt zu spannen, technisch, logistisch, wie auch immer. Aber letzten Endes ist Vernetzung die Voraussetzung für Digitalisierung. Und auf die Frage hin unsere Vision ist die, ja, wir möchten das Thema Vernetzung anbieten. Es schwingt ja mit die Frage nach Bipro, also könnt ihr fragen, wieso tut das Bipro nicht? Bipro ist ja ein Normierungsinstitut, es gibt ja eigentlich nur die Normen vor dessen, wie man vernetzt. Ja. Wir sagen einfach, es gibt eine Norm, das kann jeder selber programmieren. Das ist eine ganz einfache Frage, will ich das selber programmieren oder kaufe ich das von einem Servicedienstleister wie Zeitsprung ein, der mir die ganze Maintenance macht, der mir die Umsetzung macht und wirklich, ich sage jetzt mal, Schnittstellen per Mausklick bekommt, oder möchte ich mir Abteilungen aufbauen, möchte ich mir Know-how aufbauen? Und ist ja die gleiche Frage. Ich denke zum Beispiel in eurem Bestandsführungsbereich wird sich wahrscheinlich heute kein Versicherer mehr die Frage ernsthaft stellen, entwickle ich eine eigene Software, sondern da wird man von vornherein sagen, ich source das Thema aus, weil dafür gibt's Experten, die nichts anderes tun. Oder ich weiß nicht, Frage vielleicht an euch, wie ist das? Stoßt ihr eigentlich nach wie vor auf Versicherer, die sagen, wir entwickeln das selber? Gibt's das noch in so einem Kernbereich?
Ja, traditionell sind die Versicherer natürlich immer noch so aufgestellt, dass sie gerne viele Dinge auch selber mal machen. Es gibt Versicherer, die durchaus noch diesen Weg gehen. Und es gibt durchaus auch Insurtechs, also Neo-Versicherer, die natürlich sagen, Versicherung und Technologie muss irgendwie zusammengehören und wir müssen eigentlich unsere Plattform selber entwickeln, damit wir irgendwie überlegene Lösungen anbieten können. Und teilweise erwarten das vielleicht auch die Investoren bei so einem Insurtech. Also deshalb ist es, man kann das, glaube ich, nicht schwarz und weiß beantworten. Und bei euch ist es ja auch so, du hast ja gesagt, also große Versicherer oder so haben sicherlich auch den Anspruch, das ganze Thema Bipro in-house zu behalten und haben dann da eben auch ihre eigenen Abteilungen. Das bindet ja auch mehrere Leute, verursacht Kosten, wenn man das sich mal wirklich durchrechnen würde. Denn bei Bipro tut sich ja auch sehr viel. Es gibt immer wieder neue Versionen, die man immer wieder anpassen muss. Die wenigsten Versicherer sind ja mit dem, was sie da zu Hause im eigenen Keller erarbeiten, auch wirklich so aufgestellt, dass sie heute wirklich schon alle Normen bedienen können und jedem Vertriebspartner das liefern können, was er verlangt. Also das spricht schon irgendwo dafür, dass man sich da einiger Dienstleister bedient, dass sie vielleicht auch ja so eine Art Drehscheiben, Plattformen entwickeln zwischen Maklerschaft, Vertriebsorganisationen und den Versicherern, die das eigentlich viel besser, qualitativ hochwertiger abwickeln. Und auch die ganzen Themen, wenn man an die 500er-Norm oder so denkt, die ja heute immer noch ein stiefmütterliches Dasein führen, vielleicht besser umsetzen können, zum Wohle letztlich eigentlich aller Marktteilnehmer, inklusive der Kunden. Aber ist das auch eure Vision oder wie siehst du das? Werden so Plattformen wie eure Zeitsprung, werden die Zukunft sein oder nicht?
Ich hoffe es natürlich.
Blöde Frage irgendwie, naja.
Also ich glaube auch hier, wie du schon gesagt hast, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß. Also es wird eine Koexistenz geben, da wird es verschiedene Plattformen geben, aber es wird auch nach wie vor Anbieter geben, die das tun und die das auch gut tun werden, eigene Versicherer. Ich glaube eben, was ich einfach auch denke, wo wir einfach auch ein Umdenken erleben, ist, das eine ist immer die Frage, sowas einmal aufzubauen. Das andere ist aber wirklich die Maintenance und sowas auszubauen und den Veränderungen Schritt zu halten. Und die Frage, die sich, glaube ich, immer mehr gestellt wird, und da hoffen wir natürlich, dass sich so eine Frage immer mehr Richtung Outsourcing beantwortet wird, ist, will ich mir das antun? Ist das mein Kerngeschäft? Ja, also vereinfacht gesagt, früher habe ich halt meine Post versendet und die Post hat sie ausgeliefert und es war mir egal. Heute muss ich mir als Versicherer auf einmal Gedanken machen, wie sind die Wege, wie sind die Abläufe, wie funktioniert das? Und es ist immer die Frage, ist das wirklich ein Kerngeschäft, mit was ich einen Mehrwert bei meinen Kunden erziele? In diesem, du sagtest, 500er Normen, ja, sind das wirklich Themen, die wo ich ein Unterscheidungsmerkmal für meine Kunden erziele? Oder ist das auf Dauer ein Hygienefaktor, der einfach funktionieren muss und eigentlich möglichst günstig funktionieren muss? Und ich glaube einfach, dass das natürlich bei Bipo auch so eine anfängliche Euphorie war und man viel auch selber gemacht hat und heute natürlich einfach auch merkt, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ja? Also selbst wenn ich eine tolle Bipro-Schnittstelle habe, dann ist ja immer noch die Frage, was kommt da überhaupt an die Rampe dran? Also deswegen ist ja auch die Frage oder ist ja auch das, was wir beispielsweise in unserer Kooperation gesagt haben, es macht so viel Sinn, eine innovative Software, die ihr bietet, eine innovative Schnittstelle, weil aus diesen beiden kann ich einen Mehrwert generieren. Wenn ich aber nur eins habe, eine innovative Software und keine gute Schnittstelle oder eine gute Schnittstelle und keine gute Software dahinter, dann kann ich ja auch meinem Makler oder meinem Vertriebspartner nur weniger Datenprozesse etc. anbieten. Und ich glaube, das wird sich sicherlich ändern und eben auch immer stärker ein Hygienefaktor für viele werden.
Daran angeschlossen eine Frage. Digitalisierung ist ja für Kunden und für Makler erst einmal eigentlich eine ganz tolle Trendwende, eine tolle, einfache Lösung, die sich bieten. Für Versicherer und andere Pools oder auch Makler erzeugt das aber auch eine Wahnsinnskomplexität. Denn Digitalisierung muss man erst mal lernen und man muss erst mal herausfinden, genau das, was du gesagt hast, was will ich denn selber können? Was muss ich denn überhaupt können? Was muss ich denn vernetzen und konnektieren? Welche Fähigkeiten brauche ich alle? Das ist inzwischen ein relativ komplexes Umfeld geworden. Und an die Frage an dich, wenn man jetzt Zeitsprung als einen Teil dieses großen Lösungsnetzwerks an möglichen Technologieunternehmen hat, freuen sich da Makler drüber, über Zeitsprung? Oder denken sie, na, jetzt muss ich mich auch noch darauf vorbereiten, dass ich mich mit anderen Unternehmen wieder konnektieren muss, obwohl ich schon Bipro-Logiken eigentlich einfordern kann von Versicherern? Ist das für Makler jetzt gerade ein Mehrwert-Zeitsprung?
Also es ist sicherlich eine Antwort auf Herausforderungen, die es heute einfach gibt, die es wahrscheinlich vor 10 Jahren einfach noch nicht gab. Und es ist auch immer hier wieder die Frage, mache ich selber oder kaufe ich mir eben eine Lösung ein? Also ich sage jetzt mal so, jetzt setze ich mich auf den Maklerstuhl. Es bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig als Makler bis zu einer gewissen Größenordnung externe Lösungen einzukaufen. Ja, vorher ist der Name MLP als Konsolidierer gefallen. Ja. Das sind natürlich Firmen mit Tausenden von Mitarbeitern, die wirklich Abteilungen haben, sich in solche Prozesse ganz, ganz tief reinzudenken. Das hat ein Maklerhaus unserer Größenordnung die Chance ja gar nicht mehr. Also das ist von dem her, ich hoffe natürlich, dass das dann als Mehrwert erkannt wird, was Zeitsprung tut bei unseren Kunden. Aber ich glaube, die Frage ist relativ alternativlos, ob ich mich heute mit Bipro und Datentransfers und Dokumententransfers wirklich beschäftigen müsse, weil ich muss es einfach tun, weil, wie gesagt, es bleibt ein Kosten- und Hygienefaktor auf Dauersicht.
Wie schätzt du eigentlich den Softwaremarkt für Maklerbetriebe ein? Also die klassischen Maklerverwaltungsprogramme ist das, was es da heute im Markt gibt, tatsächlich zukunftsfähig? Könnt ihr damit gut zusammenarbeiten? Können die Makler damit gut arbeiten? Oder erwartest du da eigentlich auch nochmal einen Sprung, was neue Technologien, neue Architekturen angeht?
Auch hier, glaube ich, wird sich sicherlich einiges tun und nochmal konsolidieren. Es gab ja vor ein paar Jahren mal so erste Tendenzen über Aufkäufe etc. Ich persönlich glaube noch nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass da noch einiges kommen wird. Grundsätzlich immer so komplett neu was zu entwickeln, glaube ich, wird zunehmend schwieriger, je vernetzter und je komplexer die Welt wird. Ja, aber ich will das auch nicht ausschließen, dass da morgen mit einer guten Idee kommt. Aber ich glaube eher, dass das, was da ist, sich weiter noch konsolidiert. Und da ist halt wie bei allem auch immer die Frage, wie fügt man das dann zusammen am Ende aller Tage dessen, was früher getrennt war, wie bringt man das überein?
Mhm. Du hast eben auch schon gesagt, dass dieses Thema Schnittstellen natürlich unheimlich wichtig ist. Das ist ja auch tatsächlich eine der Überlegungen unserer Kooperation gewesen, dass wir eben Zeitsprung nutzen und hier eine Verbindung dann auch natürlich herstellen zu unserem SCIP-Bestandsführungssystem. SCIP ist natürlich als sehr neues und modernes Bestandsführungssystem eigentlich auf diese, wie man das heute so schön sagt, API-Economy ausgerichtet. Das heißt, wir haben einfach eine vollständige Schnittstelle. Wir können nicht nur beliebige Daten in Echtzeit an Schnittstellen heranführen, sondern wir haben eben die Möglichkeit, alle möglichen Partner relativ gut auch an dieses System anzubinden. Und wir glauben auch nicht mehr daran, dass man heute wirklich alles selber entwickeln muss in einem riesigen Monolithen, sondern wir glauben eigentlich daran, dass man heute vielleicht ein Kernsystem hat, aber dann eben einen Satelliten aus unterschiedlichen Anwendungen, die aber alle relativ einfach über APIs mit diesem Kernsystem verbunden werden können. Und somit ist es auch möglich, schneller mal einen Partner zu wechseln. Und es können halt auch immer vor allen Dingen auch externe Anwendungen sein, die man relativ leicht anbinden kann, Spezialanwendungen, das kann auch aus dem Bereich KI sein, wie auch immer, um einfach dann aus der Komposition sozusagen unterschiedlicher Partner das eigene Geschäftsmodell möglichst gut abzubilden und dadurch auch ein USP zu generieren. Denn einfach nur durch den Kauf von Standardsoftware sozusagen, vielleicht auch im Kern, habe ich ja noch keinen USP. Nur durch die Entwicklung eigener Anwendungen, ohne dass ich die Expertise des Marktes und neue Technologien einbinde, auch noch nicht. Also wir glauben halt auch daran, dass es zunehmend darauf ankommen wird, einfach einen guten Blick auf den Markt, auf die möglichen Technologien zu haben und die richtigen Dinge dann damit auch sozusagen zusammenzubringen. Und Zeitsprung für das Thema BIPRO, für den BIPRO-Datenaustausch, erscheint mir da tatsächlich eine sehr logische Wahl zu sein. Ich denke, es ist jetzt so ein bisschen Monolog und so ein bisschen auch Schilderung unserer eigenen Philosophie, aber ich glaube, da sind wir so ziemlich einer Meinung, was dieses Thema angeht.
Also wir besprechen ja heute nicht zum ersten Mal, sondern wir arbeiten jetzt ja eine Weile zusammen und das ist ja, ich glaube, das, was uns auch verbindet, dieser Blick auf die Dinge. Du sagtest das, ich glaube, die Zeit, dass man sich vorstellt, da steht ein großer Monolith, ein großer Zentralrechner, der die ganze Intelligenz und das ganze Wissen hat, das ist nicht so. Das machen uns im Übrigen auch andere Branchen vor. Also Amazon ist ja immer so ein Beispiel, was gerne herhalten muss, aber was die geschafft haben, ist alles mit allem zu vernetzen, ja, und daraus sich die Intelligenz zu ziehen. Und deswegen glaube ich, den Ansatz, den ihr damit fahrt mit zum Como, ist ein sehr moderner und sehr richtiger. Und das ist, wie du sagst, diese API-Economy, die bietet natürlich auch immer die Vorteile, sich auf was vorzubereiten, was man heute noch gar nicht weiß. Du sagst, es kommen morgen neue Partner, neue spannende Themen hoch. Und ich glaube, dieser Wandel, dass wir viel schneller auf neue Themen reagieren müssen, da steht der Versicherungsbranche ja erst noch wirklich bevor. Ja, das ist ja das, was wir sagen. So komplett neue Themen passieren ja heute nur in Ansätzen, aber ob das KI, ob das dies oder jenes ist, was da in Zukunft kommt, das halte ich einfach für eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man sich da breit aufstellt, ohne vielleicht den konkreten Anwendungsfall heute im Kopf zu haben, aber zu wissen, wenn was kommt, dann ist man per Schnittstelle oder per Undock-Möglichkeit letzten Endes gut vorbereitet.
Beim Themen, die man als Versicherer dann beispielsweise nicht als sein Thema sieht, in dem man sich differenzieren kann, sondern bei dem man besonders auf Experten setzen möchte, sollte man natürlich auch auf Experten setzen. Das ist dann gar nicht so einfach zu identifizieren, wenn man mit Digitalisierung und Technologie noch gar nicht so viel Erfahrung hat. Dann spricht man mit vielen Leuten im Markt, versucht sich einen Überblick zu verschaffen und stößt dann ja irgendwann auch mal auf Zeitsprung. Da kommt man inzwischen zum Thema BIPRO, glaube ich, nicht mehr dran vorbei. Und jetzt habe ich erfahren, dass ihr von der Capital zum innovativsten Unternehmen gekürt worden seid. Was zeichnet euch denn eigentlich aus? Also was macht euch denn zum tatsächlichen Experten im Markt, auf den man dann für solche Prozesse setzen sollte?
Also vielleicht mal nochmal vorne angefangen, was wir tun, dass das, was ich ja das gesagt, dieses Thema Konnektivität anbieten. Und ich glaube, was uns mit auszeichnet, ist A, das Thema Neutralität. Also, dass wir, vereinfacht gesagt, die Pipeline bauen, aber wie das Öl da durchfließt, das ist das Thema der Marktteilnehmer. Also da üben wir auch keine Macht mit Beständen oder Poolfunktionen oder irgendetwas aus. Was machen wir anders? Oder vielleicht die Frage nach Innovation. Wir haben uns das kürzlich selber mal gestellt, die Frage, und sind eigentlich zu einem Schluss gekommen, dass wir eigentlich ein recht langweiliger Betrieb sind, weil eigentlich optimieren wir nur, was es schon gibt. Also das Thema Dokumententransfer, Datentransfer, BIPRO, das gab es ja schon, bevor es Zeitsprung gab. Da gab es auch Lösungen. Also was tun wir? Wir gehen eigentlich dahin, wo keiner so richtig hin will. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der sich mal mit BIPRO beschäftigt hat und denkt sich da wirklich in die Tiefe, in die Materie rein. Das ist ja was sehr Komplexes, was sehr Gutes, was sehr, sehr Stimmiges, aber man muss sich da intensiv damit auseinandersetzen und versuchen uns dann wirklich, wenn wir das durchdrungen haben, diese Lösung eben in einer hohen Skalierbarkeit zu denken. Und ich sage jetzt mal Beispiel, ein Austausch in einem 1-zu-1-Verhältnis ist immer einfach. Vielleicht 5 Versicherer mit 5 Maklern ist auch noch einfach. Aber hunderte von Versicherern mit tausenden von Marktteilnehmern über Millionen von Transaktionen sowas zu denken, das ist dann die Herausforderung. Und das versuchen wir zu durchdringen und dafür Lösungen zu bauen. Und das ist dann das, was entsteht und offensichtlich oder scheinbar hat es dann einen sehr innovativen Charakter und wird eben so angenommen. Aber wir haben jetzt nicht irgendein Labor, wo Experten sitzen und Wissenschaftler, die den ganzen Tag forschen, das haben wir leider noch nicht.
Aber Durchdringung, BIPRO wird ja häufig vorgeworfen, das gibt's jetzt schon seit Jahrzehnten quasi und die Akzeptanz lässt immer noch zu wünschen übrig. Also bestimmte Normen wie eine 430er, die haben auch in der Breite inzwischen eine gewisse Bedeutung, andere eigentlich noch gar nicht. Ihr seid ja Experten für diesen Markt. Was für eine Durchdringung hat denn BIPRO wirklich? Und wird sich das irgendwann komplett durchsetzen oder wird es irgendwann nochmal was anderes geben?
Also grundsätzlich muss man immer sagen, oder fangen wir so an, wie du sagst, ja, das Thema 430 ist in der Tat heute sehr weit verbreitet, sehr gut verbreitet. Da gibt's auch gute Anbindungen auf allen Seiten. Man merkt, dass man da viel tun muss bei Versicherern. Die dann folgenden Normen sind in der Tat noch nicht so verbreitet. Was wir aber trotzdem erleben, ist schon einen sehr höheren Fokus bei den Versicherern, bei den Marktteilnehmern auf diesem Thema. Mittlerweile auch nicht mehr nur auf Versichererseite, Maklerseite, sondern auch bei Schadensdienstleister etc., sich dort normierten, standardisierten Lösungen zu öffnen. Ich kann das nur so sagen, wir sind jetzt ja nicht der einzige Anbieter in diesem Bereich, aber das, was wir einfach sehen, auch an Transaktionen, an Zahlen, wie sich das verändert, ist schon zum sehr Positiven. Und deswegen denke ich eigentlich immer, sicherlich könnte man sagen, das ist wie überall bei jeder Organisation, bei jeder Firma, gibt es Themen, die man vielleicht beschleunigen kann, die man anders machen kann. Aber grundsätzlich denke ich, das, was BIPRO geschafft hat, so viele Marktteilnehmer zusammenzubringen. Und wenn ich allein sehe, was wir heute für unsere Kunden oder für die oder über unsere Systeme läuft, dann finde ich das schon ein Riesenschritt, was da passiert ist. Wie gesagt, man muss immer noch mal auch fair sein zur BIPRO. Die BIPRO ist ein reines Normierungsinstitut. Ja? Also ich sage jetzt mal, das ist wie wenn man dem Deutschen Institut für Normung den Vorwurf machen würde, es werden zu wenig normiertes Briefpapier oder was produziert. Ja? Das ist nicht die Aufgabe von BIPRO, sondern BIPRO sagt, wie hat es zu funktionieren? Da versucht man möglichst viel fachlichen Input zu bekommen. Vielleicht sind auch deshalb die Prozesse länger, weil man natürlich auf einer Metaebene und das in einer hohen Skalierbarkeit durchdenken möchte, so dass es für jeden passt. Und ich finde, da bringt eigentlich BIPRO den Markt gut zusammen. Und wie gesagt, nochmal, ich sehe jetzt nicht eine Alternative, wo man sagt, okay, das könnte man anders machen. Klar, es gibt mittlerweile Bestrebungen bei der EIOPA, zu sagen, gibt es einen europäischen Standard. Grundsätzlich sind wir Fans von Standards. Also ich denke, das ist sicherlich nochmal, wenn man jetzt auch das Thema EU und Binnenmarkt weiterdenkt, sicherlich was vielleicht kommt. Wobei ich da ehrlich sage, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen längeren Atem, bis sich das Thema wirklich in Gänze durchgesetzt hat. Ja, aber ich glaube nochmal nach wie vor, der Weg, den Bipro bisher gegangen ist, der ist gut und ich sehe jetzt eigentlich auch kein Modell, wo man sagen würde, das macht man anders. Und das vielleicht einfach noch als letzten Satz oder Ergänzung. Ich halte es halt, und es ist ja in jeder Wirtschaft so, eine Normierung und eine Standardisierung ist einfach eine Riesenvoraussetzung für ein gutes Wirtschaftswachstum. Ja, also jetzt mal gesamtwirtschaftlich gesehen, so eine deutsche Industrienorm war eine wesentliche Voraussetzung für ein Wirtschaftswachstum in Deutschland. Ja, und wenn man das aufs Kleine in rein auf die Bipro-Welt runterbricht, glaube ich, Standards und Wiederkehrbarkeiten, die helfen uns eben einfach einen Austausch zu beschleunigen und Wachstum zu beschleunigen. Und deswegen glaube ich nochmal, dass das ein ganz wesentlicher Beschleunigungsfaktor für uns sein kann. Ja, aber Vereinsarbeit ist eben auch Vereinsarbeit und das geht eben manchmal vielleicht dem einen oder anderen langsamer als man wünscht. Aber ich glaube nochmal, die Erfolge, auf die man heute zurückblicken kann, die sind sehr gut.
Du hast eben schon selber das Thema EIOPA angesprochen und die europäische Ebene. Da gibt es ja auch diese Open Insurance Initiativen. Wir haben das ja im Banking-Bereich gesehen, dass da eigentlich relativ schnell auch von der EU Vorgaben gemacht werden konnten, die auch von den Banken inzwischen umgesetzt werden mussten, was den Datenaustausch angeht. Aber eine ähnliche Entwicklung so schnell siehst du wahrscheinlich im Versicherungsbereich nicht, weil es vielleicht einfach komplexer ist, das zu organisieren. Oder beteiligt ihr euch überhaupt? Da gibt es ja auch Konsultationen und so. Ist das für euch ein wichtiges Thema, geschäftskritisches Thema oder bleibt ihr da eher an der Seitenlinie?
Also grundsätzlich beteiligen wir uns sehr aktiv im Bipro e.V., also auch in den ganzen Fachausschüssen. Ich habe es gesagt, Sascha ist Mitgesellschafter bei Zeitsprung, der da in Ausschüssen sitzt, sehr, sehr aktiv ist. Viele Mitarbeiter, die bei uns einfach auch versuchen, das Wissen, was wir haben vom Markt, von unseren Kunden dort einzubringen. Und ja, das, was ich sagte, Bipro versucht eben so gut wie alle Interessen abzudecken und da versuchen wir unseren Input zu geben. Grundsätzlich auch hier wieder, wir denken in Standards und wir, was wir ja den ganzen Tag tun, ist verschiedene Standards oder Schnittstellen übereinander zu legen. Deswegen, sag ich mal, sehen wir das jetzt auch nicht als super kritisch, wenn wo eine neue Norm kommt oder ein neuer Standard, dann müssen wir den eben umsetzen, einmalig und einmalig durchdringen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das treibt mir jetzt Angstperlen auf die Stirn. Ich hoffe, dass ich das in 5 Jahren auch noch sagen kann.
Bei vielen Normungen ist das ja häufig so eine Art Katalysator für den Markt. Auch zum Thema Konsolidierung. Prozesse werden angeglichen, Marktteilnehmer fangen an, miteinander zu sprechen, die es vorher nicht gemacht haben. Und dann kommen Unternehmen, die daraus ein Geschäftsmodell machen, wie zum Beispiel Zeitsprung, und auch noch mit guten technologischen Lösungen unterwegs sind und dadurch auch wachsen und diesen Katalysator nutzen, um dann einen faktischen Marktstandard zu schaffen. Vielleicht seid ihr ja irgendwann mal selbst ein Standard unterwegs. Aber die Frage, die ich im Kopf habe, ist, ihr habt euch da jetzt mit Bipro extrem gut auseinandergesetzt und versteht dann die Materie wahrscheinlich so gut wie wenige. Und dann fällt ja häufig auch auf, was eigentlich noch so alles fehlt und was man vielleicht als nächste Lösung eigentlich noch machen möchte und bräuchte. Siehst du offene Punkte im Marktaustausch, im Kommunikationsaustausch zwischen Maklern und Versicherern, Risikoträgern, die im Moment noch nicht gelöst sind, mit denen ihr euch als nächstes eigentlich beschäftigen möchtet?
Ja, also eine ganze Menge auf jeden Fall. Ohne das eigentlich auch als Vorwurf zu meinen, sondern ich glaube, das ist jetzt ein ganz natürlicher Gang der Dinge. Wir haben historisch betrachtet, Bipro hat man im TAA-Bereich angefangen. Also wir sind ja immer eine sehr vertriebsgetriebene Branche gewesen und sind das noch. Dann ist man zu dem Thema Dokumentendaten übergegangen. Aber auch das wurde ja vorher schon gesagt. 430 halt heißt halt nicht gleich 430. Da gibt's dann Versionen. Und selbst wenn ich was, ist ja immer die Frage, wie viel kann ich ausliefern? Ja, also selbst innerhalb dem, wo man halt sagt, es gibt eine weite Verbreitung, gibt es immer noch ganz viel Musik dessen, was man tun kann, was man da ausbauen kann. Vielleicht auch deine Frage zielt ja bestimmt auch ein bisschen in die Richtung, was kommt als nächstes Richtung. Ich glaube, das Thema Schaden ist ein ganz wichtiges Thema, weil auch wieder das weitergedacht. Ich glaube, da können wir auch als Branche uns noch sehr viel verbessern. Und das erleben wir heute im Maklerhaus. Ich habe es gesagt, wir sind sehr stark im Immobilienbereich tätig, wo wir natürlich extrem viel auch mit Schaden in Berührung kommen. Und es sind natürlich schon Faktoren, wo wir auch Kundenzufriedenheit schaffen können, wo wir an Kunden ranrücken. Und das ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn wir in der Versicherungsbranche mal an unsere Kunden denken. Und von dem her finde ich das immer ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn wir da in dem Thema, in dem Bereich Schaden, also auch da findet ja dann eine Vernetzung zwischen Schadensdienstleister statt. Das ist das, was ich vorher meinte, nicht mehr nur Makler, Versicherer, sondern auf einmal spielen Schadensdienstleister eine Rolle. Das ganze Thema Bestand, die Normen, die, bin ich ehrlich, hatten wir vermutet, dass die schneller kommen, also schneller in der Breite umgesetzt werden. Also da sind wir sicherlich auch noch nicht so weit. Ich glaube, da gibt's einfach auch noch ein paar, ja, teilweise Fragestellungen, wie geht man das an? Aber das sind sicherlich Themen, die als nächstes kommen werden. Und ich denke, irgendwann dann, und das ist jetzt ganz ferne Zukunft und vielleicht einfach mal den Blick dessen, ist auch so die Vernetzung nach Cross-Industry. Also auch wir werden uns öffnen müssen für neue Branchen, Daten zur Verfügung stellen oder Daten konsumieren aus anderen Bereichen. Wenn wir vielleicht auch diesen Gedanken des Risikomanagers irgendwann weiterdenken wollen. Und das sind eigentlich so die Bereiche, die ich sehe. Und vielleicht das noch als Ergänzung, vielleicht worum geht auch das eine oder andere langsamer. Das andere ist ja, wir reden die ganze Zeit über den Datentransfer zwischen den Parteien. Was wir ganz häufig auch erleben, ist ja dann die sich anschließende Fragestellung, was passiert eigentlich mit dem Datum, wenn es mal in einem Maklerhaus ist? Ja, ich muss mir ganz viele Fragen über Verarbeitung stellen. Wo kommt es jetzt hin? Wie steuere ich die Prozesse danach? Ja, also deswegen, es ist eine sehr lange Kette mit sehr, sehr vielen Stellschrauben und Parteien, die da beteiligt sind. Und die muss man eben alle auf Reihe bringen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so komplex und so kompliziert macht in unserer Branche.
Man stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, was hat der Konsument? Das kann ja der Haushalt sein oder auch das kleine Unternehmen oder so. Was hat es eigentlich am Ende davon, dass die Marktteilnehmer, Makler, Vertriebe, Versicherer, vielleicht auch Schadendienstleister miteinander kommunizieren? Also was ist tatsächlich dann der Mehrwert für denjenigen, der das Ganze am Ende bezahlt? Kann man das sagen?
Also ich will es vielleicht mal so rum beantworten. Ich weiß gar nicht, ob da, oder wir müssen ja so umsehen, was erwartet heute ein Kunde? Also auch hier wieder das Beispiel Amazon. Ja, wir alle erwarten ja eine relationale Nähe, eine Schnelligkeit. Eigentlich, dass uns sinngemäß unser Partner eigentlich die Wünsche von den Lippen abliest, ja. Und wenn man sich halt heute manchmal so die Realität in der Versicherungsbranche anschaut, und das kennt vielleicht jeder auch als Privatkunde oder so eine Schadensbearbeitung oder gewisse Prozesse, da glaube ich, haben wir in vielen Bereichen noch ein gutes Stück Weg zu gehen. Deswegen, ich will es einfach mal beantworten. Ich glaube, die Fragestellung ist ja eher die andere. Also werden wir auf Dauer Kunden haben, wenn wir uns nicht so aufstellen, dass wir Kunden so bedienen können. Ja, und deswegen glaube ich einfach, ein Kunde wird immer mehr Echtzeit erwarten, der wird immer mehr relationale Nähe erwarten. Ja, aber die Zeiten, wo wir uns ja wirklich auf das Sofa von dem Kunden setzen können, den beraten, und die sind ja vorbei. Also wir können sowas ja nur über eine Technisierung machen. Deswegen, ich glaube, am Ende aller Tage wird ein Kunde nur was davon haben oder wird es letzten Endes die Erfüllung seiner Bedürfnisse, das ist letzten Endes ein klitzekleinen Baustein, den wir da dazu liefern, und letzten Endes eine Beschleunigung und eine, ja, Verschlankung von Prozessen. Aber das ist natürlich nicht das, was ihn interessiert, sondern ihn interessiert am Ende der Tage, ist mein Schaden gut reguliert, ist die Police da, passt das alles, war die Beratung gut. Ja? Und da müssen eben im Hintergrund ganz, ganz viele Zahnräder ineinander greifen, was ja auch, das bestätigt Ingo, was du gesagt hast, warum halt viele neue Anbieter teilweise sagen, sie bauen alles selber, sie gehen in eine riesengroße Wertschöpfungstiefe rein, um eben zu sagen, ich habe alles selbst in der Hand und bin auf keine andere Stelle mehr angewiesen.
Ja, es gab beispielsweise jetzt vor kurzem eine Studie einer großen Strategieberatung, die auch gesagt hat, ursprünglich mal, die Versicherungswelt ändert sich wie beim Banking radikal. Alles wird digitalisiert, die neuen Digitalversicherer werden den Markt gewinnen und alle anderen haben das Nachsehen. Und dann hat sich diese Beratung auch selbst wieder nochmal nach einiger Zeit damit beschäftigt und festgestellt, es ist gar nicht passiert. Sondern der traditionelle Markt hat immer noch veritable Anteile und hat auch Spaß am Geschäft. Auch wenn sich natürlich langsam alles etwas ändert. Und so, jetzt stellt sich natürlich die Frage des Timings. Also wenn man so dir zuhört und wenn man viele Technologieunternehmen sich jetzt anschaut, dann stellt man fest, natürlich macht das Sinn. Natürlich kommt die Digitalisierung und ja, klar, braucht man neue Lösungen für die eigenen Prozesse, aber doch nicht jetzt, oder?
Natürlich jetzt, am besten heute noch. Also.
Ja, also die Empfehlung von dir, das würde mich mal interessieren, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ja, ich habe verstanden, ja, jemand auf Bipro, ich habe verstanden Zeitsprung und Technologie und so, aber ja, machen wir nächstes Jahr.
Ja, also ich es ist ja, wie du das ja auch schon sagst, es ist ja immer es gibt ja dieses Beispiel dieses Frosches, der im heißen Wasser sitzt, ja, und wenn man immer ein bisschen die Grad ein bisschen hochdreht. Das ist jetzt, glaube ich, ein sehr, vielleicht auch blödes Beispiel. Man muss ja auch immer noch mal der Fairness halber verstehen, wir verdienen ja in der Branche noch gutes Geld, auch mit gewissen Produkten, Prozessen, Systemen, die einfach da sind. Und das muss man einfach auch immer anerkennen. Als ein Angreifer habe ich es immer einfach. Und wenn ich sage, okay, ich investiere so und so viel Geld, aber etablierte Unternehmen müssen da ja einfach anders zu denken. Ja, ich sehe oder man sieht ja einfach nur, der Weg wird relativ alternativlos sein. Und es ist ja heute nicht mehr die Frage, ob die Digitalisierung kommt und was da kommt, sondern sie wird kommen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir einfach auch immer unseren Kunden empfehlen, ist, es bringt ja nichts an einer Stellschraube zu drehen oder sich dieses oder jenes Ding zu kaufen, sondern ich glaube, man braucht eine ganz, ganz klare Roadmap, wie man welche Themen wann wo angeht und was dafür die notwendigen Voraussetzungen sind. Und das ist ja immer das, was man so meint, Digitalisierung, das ist halt was, das mache ich einmal und führe ich ein und dann bin ich digital. Aber Digitalisierung ist ein Prozess und der wird auch in 10 Jahren nicht enden. Das wird uns dauerhaft begleiten und werden dauerhaft in einer Welt leben, in der wir alle auch noch so funktionierenden und optimierten Prozesse immer wieder überdenken müssen und immer weiter optimieren. Es ist vorab wie gesagt worden über neue Marktteilnehmer, neue Technologien. Das wird in noch viel höherer Schlagzahl zukünftig kommen. Und deswegen glaube ich, umso früher man mit dem Thema anfängt, umso besser ist man für die Zukunft gerüstet.
Ja, vielen Dank, Marcel. Ich glaube, das war fast das perfekte Schlusswort. Wir sind da wieder auch bei einem der beliebten Motive, die sich immer wieder ganz nach vorne drängen bei so einem Talk gelandet, nämlich stehen wir vor einem langen evolutionären Prozess, der sich vielleicht so langsam beschleunigt und Fahrt aufnimmt oder kommt irgendwann der Big Bang, die große Disruption. Ich glaube, bisher waren sich immer alle einig, dass die wahrscheinlich so bald nicht vor der Tür stehen wird. Insofern müssen wir halt einfach weiter hart arbeiten und Dinge optimieren und mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daniel, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Natürlich vor allen Dingen an dich, Marcel, herzlichen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei diesem etwas anderen Zoom-Talk-Format und freue mich schon auf die nächste Folge.
Danke, hat Spaß gemacht.
Danke, Marcel.